Fabian,
Was denn?
was ist die größte Angst eines jeden Menschen?
Ich weiß es nicht, ich will es nicht wissen.
Dass sich was unterm Bett versteckt.
Hallo, hier ist Mal gucken, das Filmdoppel.
Das längste aller Halloween steht uns bevor. Bei Mal gucken, das Filmdoppel wie immer mit mir, Ralf Döbele und mit
Fabian Kurz, ich grüße euch.
Fabian, was ist denn so der typischste Spruch an Halloween?
Na, Süßes, sonst gibt's auch was.
Korrekt. Und leider, liebe Hörerinnen und Hörer, müssen wir sagen, dieses Mal gibt's was Saures, denn Fabian und ich haben uns dazu entschlossen, diesen Podcast zu beenden. Ich bin gerade dabei, mich beruflich zu verändern. Ich bin ja Journalist und Fernsehredakteur und ich habe da zwei Bälle, die ich jongliere und in beiden Bereichen wird es mehr Arbeit für mich geben in Zukunft. Also ich werde weiterhin im ZDF zu sehen sein als Kriminalexperte und werde für die wunderbaren Webseiten TV-Wunschliste und Fernsehserien.de weiter tätig sein, aber da eben auch in umfassenderer Form. Und ja, hin und wieder möchte ich halt auch mal ein bisschen zur Ruhe kommen und Filme auch privat gucken und auch Zeit mit meiner Familie und mit meinem Freund verbringen. Und deshalb, ja, haben wir uns entschlossen, wenn es am schönsten ist, soll man vielleicht aufhören. Ja, wie sieht es bei dir aus?
Ähnlich. Ich finde, dass wir in letzter Zeit oder auch gerade in dieser Sommerpause haben wir beide dann doch gemerkt, dass es uns zwar sehr Spaß gemacht hat, dieses Format auszuüben, wir aber beide zu dem Entschluss gekommen sind, dass es doch teilweise an seine Grenzen kommt, was dieses Format angeht, was das Format Podcast angeht, was ein sehr reiches Format ist. Davon, also das möchten wir gar nicht bestreiten. Wir merken jedoch, dass es vielleicht für die Form von Filmkritik, die wir anstreben und die wir auch bisher getan haben, in diesem Umfang vielleicht nicht mehr so möglich ist, wie wir es, also es ist auch immer die Frage, man muss sich ja selber auch irgendwo treu bleiben und man merkt, dass diese Form des Podcasts, die wir angefangen haben zu kreieren, auch aus einer Zeit kam, wo wir beide tatsächlich auch Zeit hatten und Muße und wir jetzt auch gemerkt haben, dass dann tatsächlich auch für uns beide da keine Kapazitäten mehr. Wirklich
Kurzer
nie.
Blick hinter die Kulissen. Es ist arschviel Arbeit und es ist vor allem auch arschviel Arbeit, weil ich oder wir auch immer sehr viel Wert gelegt haben auf die Optik und auf die Fotos und auf natürlich auch, dass es einigermaßen Hand und Fuß hat, über was wir sprechen und dass wir diesen Turnus einhalten. Und ich bin persönlich halt auch jemand, der lässt sich auch mal gerne durch die Film-, Pop- und Fernsehgeschichte treiben. Und ich habe für mich auch gemerkt, dass das langsam zum Korsett wird, was mich ein bisschen einengt. Da könnten manche jetzt natürlich sagen, oh, hättest du dir vorher überlegen können. Nichtsdestotrotz muss ich
Nein, warum?
sagen, dass das gerade auch durch deine Filmempfehlungen und durch diese Streifzüge, die wir gemacht haben, ich habe wahnsinnig tolle Sachen entdeckt, an die ich sonst vielleicht vorher nicht so schnell rangekommen wäre. Und dafür bin ich unendlich dankbar. Und ich bin auch unseren Hörerinnen und Hörern wahnsinnig dankbar.
Unbedingt.
Aber dies ist die 25. Folge und es ist die letzte reguläre Folge. Aber wir können natürlich nicht anders und haben uns noch was einfallen lassen.
Das stimmt. Aber das ist ein Teaser fürs Ende dieser schönen Folge. Also bleibt dran und folgt uns nochmal bei einem schönen, klassischen, letzten Filmdoppel. Regulären Filmdoppel. Und es wird ein langes Filmdoppel, aber es bezieht sich nur auf den Titel. Denn wir haben einen dreistündigen Animationsfilm für euch mit dem Titel Batman The Long Halloween. Und wir bleiben unserem Konzept treu, dass wir sagen, wir möchten uns an den Feiertagen oder an sonstigen Daten richten. Und deswegen haben Ralf und ich uns gedacht, Mensch, was kann man denn machen zu einer Halloween-Folge? Denn in 3 Tagen ist tatsächlich Halloween. Und wir haben uns beide angeguckt und gefragt, naja, Horrorfilme sind wir beide irgendwie nicht so die
Sind wir
Experten
beide
und
nicht so
auch.
die riesigen Fans? Aber es gibt eine Sache, die habe ich schon an ganz vielen Halloweens angeguckt. Und das ist die Folge Home, Blutschande aus der grandiosen Serie Akte X, The X-Files aus den 90ern.
Und wir beide sind dann so aufeinander getroffen und ich meinte auch, ach Mensch, da gibt's gerade so einen neuen Batman-Film, The Long Halloween, passt ja vom Titel. Und da meinten wir, warum eigentlich nicht? Und mit Freude und mit Erwartungen, auch glaube ich leider hohen Erwartungen, haben wir haben wir diese Filme oder respektive diese Serienfolge uns angeschaut. Und ich weiß nicht, womit wollen wir anfangen?
Ich würde sagen, mit dem Dunklen Ritter fangen wir an.
Mit dem Dunklen Ritter fangen wir an. Genau. Batman The Long Halloween ist einer von jetzt gerade schon relativ vielen Animationsfilmen.
Ich glaube über 40.
Mittlerweile schon aus den Studios Warner Brothers Animations. Und glaube ich jetzt gerade auch der neueste Batman-Film. Es gibt also der neueste Animations-Batman-Film. Es kam dieses Jahr auch ein Batman-Film raus, der sogar interaktiv war. Also wo man also Entscheidungen treffen konnte und dann das Filmende erwartet hat und das auch beeinflussen konnte. Ähnlich wie bei Black Mirror diese Bandersnatch-Folge. Ja, genau. Und interessant ist, dass diese Batman-Animationsfilme tatsächlich keine Kinofilme sind. Also deswegen schwimmen die auch so unterm Radar und man bekommt es dann nur, wenn man wirklich Fan ist oder wenn man so ein bisschen Fable für diese DC-Sachen hat.
Beziehungsweise in den USA, glaube ich, war das lange Zeit noch gängiger, weil ich kann mich erinnern, ich war so Ende der 2000er Jahre öfter in den USA und wenn man dort zu Target oder zu Walmart gegangen ist, da waren die halt auf DVD oder auf Blu-ray dort im Regal. Also die wurden wirklich für den DVD-Markt zuerst entwickelt und hergestellt und inzwischen, klar, werden sie per Streaming vertrieben. Genau, aber der Ursprung ist tatsächlich, dass es für DVD-kauffreudige Comic-Fans gemacht war, während sie damals, glaube ich, in Deutschland nicht durchgängig veröffentlicht wurden, soweit ich weiß, also nur einzelne. Inzwischen sind sie aber natürlich hier genauso über Amazon oder so verfügbar, aber wahrscheinlich tatsächlich, wie du sagst, eher auf dem Radar von Hardcore-Comic-Fans hierzulande.
Genau, also es gibt dann zum Beispiel solche Titel wie Batman gegen Superman. Gut, das gibt's auch jetzt als Verfilmung, leider. aber solche Sachen oder dann irgendwie Justice League-Filme oder Suicide Squad. Oder ich brauche irgendwas Abgefahrenes, weil ich merke gerade, dass all die Sachen, die damals mal abgefahren und nischig waren, jetzt plötzlich von DC rausgebracht wurden.
Das stimmt total. Ich kann mich erinnern, wie ich diesen Justice League-Film gesehen habe, der in den 50ern spielt. Ich mochte den sehr, der auch eben auf DVD rauskam. Das war 2007, 2008 oder so. Ja. Weil der auch so eben in diesem so Madman 50er-Jahres-Stil gezeichnet war. Ich mochte das sehr. Und ich wusste gar nicht so wirklich, was ist Justice League und die Justice Society und so. Und das war für mich wirklich so eine Art Lehrstunde, auch für die Geschichte von DC Comics. Aber ja, inzwischen ist es ja total Mainstream geworden durch die ganzen Realverfilmungen. Es ist wirklich krass, wenn man so drüber nachdenkt.
Ja, also ich kann mich erinnern, wir hatten auch eine Zeit lang nur Christopher Nolans Batman und die Batman-Filme von Tim Burton und Joel Schumacher, die auch gereicht haben, will ich an der Stelle auch sagen. Oder was dazu, also was mir an Batman, das kann ich ja generell auch erzählen, ich finde, Batman zum Beispiel ist kein guter Franchise-Charakter mit anderen Superhelden. Weil ich finde, dass die Schurken, die Batman hat, als einzelne Figur schon so reichhaltig und dass er selber im Grunde genug zu tun hat in Gotham City, ohne dass er sich jetzt mit Wonder Woman oder Cyborg oder wie sie alle heißen, herumschlagen muss, meiner Ansicht nach. Und genauso, das vertritt auch dieser Film Batman The Long Halloween, denn wir haben auch hier wirklich eine Palette von genau den A-List-Superschurken von Batman, vom Joker über Two-Face bis Poison Ivy und am Ende noch den Pinguin hinterhergewatschelt.
Aber auch Scarecrow,
viel besser umgesetzt. Und ich fand interessant, weil diese Batman-Animationsfilme wirklich eine Ästhetik aufweisen, die viel Spielraum gibt. Also was man den Film ansieht oder auch auch diesen anderen Filmen, dass man natürlich in so einem Bereich nochmal mehr Freiheiten hatte als Regisseur. Weil natürlich, wenn der nächste Batman-Film kommt, wie jetzt der mit Robert Pattinson, das ist dann ein Riesenspektakel und das ist ein Riesen-Merchandise-Ding und das darf nur, und das machen auch nur ganz ausgewählte Regisseure oder Regisseurinnen und da wird lange vorher debattiert, wie man das macht. Und hier ist es so, dass DC oder dass Warner Brothers einfach sagt, ach komm, macht mal, ihr habt da und ihr habt eure Freiheit. Und das merkt man teilweise auch. Man merkt auch die Liebe, die hier auch bei Batman The Long Halloween Part 1 und Part 2, es geht hier um beide Teile, die dann insgesamt ein dreistündiges Werk zeichnen. Aber erstmal natürlich die Frage, worum geht's in diesem Film? Und wir folgen natürlich dem dunklen Ritter, Batman, aka Bruce Wayne, der einem Killer auf der Spur ist, und zwar dem Holiday Killer, der an Feiertagen zuschlägt. Und beginnen tut das Ganze mit dem Halloween-Abend, wo ein Mitglied der Mafia-Familie Falcone ermordet wird. Und dann geht es los, dass Batman gemeinsam mit Commissioner Jim Gordon, gemeinsam mit dem Staatsanwalt Harvey Dent und auch gemeinsam mit Catwoman diese Morde versucht aufzuklären, die dann an jedem Feiertag begangen werden. Dazu gehören dann Thanksgiving und Weihnachten und Neujahr und St. Patrick's Day etc., bis wir wieder beim Halloween angekommen sind. Deswegen auch der Titel The Long Halloween, weil es ein Jahr ist, in der diese Mordspanne dann passiert. Und währenddessen passiert so einiges. Währenddessen begegnet Batman auf seinem Weg den Superschurken, wie schon genannt, einigen mehr, einigen weniger, einigen mehr schlecht als recht. Und einer wirklich interessanten Handlung, wie ich finde, die in einem Gotham City spielt, das unglaublich schön, detailreich und mit Liebe gemacht ist an der Stelle. Also weg von der Handlungsebene hinein in die Kritisierungsebene, und daran muss ich wirklich erstmal eine Lanze brechen für die Animation in diesem Film. Also der Film beginnt mit einer wunderschönen Aufnahme von Gotham City, also Aufnahme klingt jetzt, mit einer wunderschön gezeichneten Totale von Gotham City im Regen, man hört die Polizeisirenen, wie man sie kennt, und diese Stimmung ist schon da, dieses Soundgeflecht ist da. Ich habe den Film auf 4K geguckt und der war auch glücklicherweise in so einer Dolby Vision Sequenz mit dabei, dass man wirklich einen riesigen, reichhaltigen Soundteppich hatte, der einen von Minute 1 in dieses Universum hat fallen lassen. Was ich unglaublich schön fand und was mich, ich mag Batman unglaublich, ich finde Batman ist mein Lieblings-Superheld. Das finde ich nicht, das ist so. und da war ich dann zu Hause, dass ich wusste, das ist ein Gotham City, das gefällt mir, weil es eben diese Ästhetik, die Christopher Nolan hat in seinen Filmen, also Gotham City selbst, also diese Hochhäuserbauten, also das ist so ein bisschen mit, wenn man sich die Metropolis-Zeichnungen anguckt, die gemacht wurden für den Film Metropolis aus den 20ern von Fritz Lang. Das wurde so ein bisschen kulminiert mit so einer 50er-Jahre-Chicago-Ästhetik, die man so aus Mafia-Filmen kennt. Wenn wir aber raus aus Gotham City gehen und aufs Land, zum Beispiel zu Wayne Manor oder zu einem Arkham Asylum, haben wir so sehr diese Tim Burton'schen Motive, also sehr expressionistische, langgezogene Wege, Serpentinen, die zu einem ganz, ganz verruchten Haus oben auf dem Berg führen, wo dann noch schönes Gewitter donnert. Und das ist eine Atmosphäre, wo ich finde, das schafft Batman The Long Halloween à la Bonheur.
Ich muss auch sagen, die ganze Atmosphäre und die Optik haben mir wahnsinnig gut gefallen, und ich mag auch die Art und Weise, wie mit fast schon Comic-Panels gespielt wird, in der Art, wie animiert wird. Also man hat auch wahnsinnig schnelle Action-Sequenzen und man hat eben ganz normale, sag ich mal, Handlungssequenzen, aber dann gibt's auch wirklich tolle Momente, wo Batman dreht sich so leicht um, guckt über seine Schulter. In dem Moment ist das Bild eigentlich eingefroren. Man hat vielleicht einen leichten Zoom. Aber Jensen Ackles spricht weiter seine Rolle als Batman Bruce Wayne. Und das heißt, man hat fast eine Art Standbild, durch das aber die Handlung trotzdem weiter voranschreitet. Und das hat mir auch wahnsinnig gut gefallen, weil manche von diesen Bildern möchte man sich eben am liebsten an die Wand hängen. Es ist wirklich extrem schön. Es ist irre schön, wie der Schnee auf Gotham City niederrieselt oder wie der Regen prasselt. Und ich bin kein großer Batman-Experte. Also ich habe sehr viel gesehen davon, aber ich bin sicher kein Experte, wenn man sich so ein umfassendes Franchise anschaut. Dennoch muss ich sagen, für mich ist es eigentlich wirklich Gotham City, so wie ich es mir vorstelle. Und deshalb habe ich mich da auch von Anfang an wahnsinnig wohl drin gefühlt. Womit ich mich nicht so wohl gefühlt habe, war tatsächlich das Fortschreiten der Handlung. Denn letztendlich muss ich schon sagen, dass das lange Halloween für mich doch am Schluss irgendwie ein bisschen sehr lang war. weil ich finde, dass ja, also so, vielleicht wären sie besser beraten gewesen, das einen einzigen 2-Stunden-Film zu machen, da alles reinzuhauen oder tatsächlich halt die Handlung ein bisschen anders aufzudröseln, weil ich finde tatsächlich die ganze Handlungsebene mit dem Holiday Killer, mit der Familie Falcone auch, die ich nicht so gut kenne wie jetzt die anderen typischen Batman-Bösewichte. Mhm. Das fand ich wirklich interessant, also auch diese Familienstrukturen und den Einfluss, den sie haben auf Gotham City, und ich weiß, das kommt teilweise in Filmen auch vor, aber ich kenne diese Familie einfach nicht so gut. Und deshalb fand ich das halt am interessantesten und viel interessanter als dann noch im Laufe dieses Jahres. Dann poppt der Joker auf und bricht aus Arkham Asylum aus und dann eben kommt der Pinguin noch und dann kommt Scarecrow noch und so. Und ich fand einfach die Auftritte von fast allen dieser Bösewichte, nicht von allen, aber von fast allen, bei weitem weniger interessant als die eigentliche Mord-Storyline. Deshalb fand ich es teilweise doch leider ein bisschen zäh.
Ja, weil ich glaube, also da gebe ich dir vollkommen recht, also ich glaube wirklich, der Film täte gut daran, weg von einer schon fast übernatürlichen Ästhetik wegzukommen, die man dann hat, ein bisschen mit dem Joker, der, oder mit Solomon Grundy, die zwar irgendwie funktionieren in der Handlung, also ja, sie treiben sie ja schon voran, aber es tut nicht Not, das so zu machen. Also du hast vollkommen recht, ich hätte mir auch gewünscht, dass sie diese Mafia-Ästhetik und diese Mord-Ästhetik von einem Mörder oder halt egal wer es ist, ist ja egal, wer dieser Mörder ist, aber dass wir an dieser Storyline bleiben, die als roter Faden durch diesen Film geht, um dann anderen Figuren, die wir schon etabliert haben, den Raum zu geben. Also was ich sehr mochte, war die Beziehung zwischen Bruce Wayne und Selina Kyle, also zwischen Batman und Catwoman, die eine, ich sage jetzt mal, berufliche Beziehung haben, wenn man das so nennen darf.
Finde ich eine absolut faire Beschreibung.
Aber natürlich auch eine erotische Beziehung und auch sowas wie eine anbahnende Liebesbeziehung miteinander. Also ich trenne mal erotisch von Liebe an dieser Stelle, weil das auch Tatsache von der Inszenierung her manchmal auch echt anders eingebaut wird, habe ich das Gefühl. Das ist manchmal Tatsache, um eher, dass die beiden nur miteinander so miteinander schlafen und wissen, dass sie beide Batman sind, dass sie Catwoman sind, aber dass sie gerade im Begriff sind, eine Form von Liebe füreinander zu empfinden, was ich sehr schön finde und was ich dachte, da hätte dieser Film auch weiter gehen können und hätte sich weiter dran orientieren können. Das wäre ein Handlungsstrang, der mir gefallen hat. Mir hat auch gefallen, wenn wir bei Commissioner Gordon und seiner Familie waren, mit seinen Kindern, dem es auch nicht leicht fällt, das Familienleben und das Leben eines Cops zu führen, wo man auch sieht, dass der Film dieses Fass aufmacht oder das gleiche Fass macht er im Grunde auch auf bei Harvey Dent, dem Staatsanwalt von Gotham City und seiner Frau, die keine Kinder bekommen kann, und diese Form von Storytelling, wo uns viel angeboten wird und das am Ende ja Tatsache dann auch stimmig ist und auch einen Rahmen bebildet und auch den Kreis zurückschließt, das gefiel mir sehr. Nur ich verstehe nicht, da gebe ich dir vollkommen recht, dass der Autor Tim Sheridan hier wirklich eine Palette von Bösewichten uns so zuwirft, die es gar nicht braucht.
Also es fühlt sich tatsächlich für mich so an, also es nicht immer, aber oft fand ich es relativ beliebig. Was zum Beispiel nicht so war für mich, war Poison Ivy. Poison Ivy fand ich richtig gut eingesetzt und wie gesagt, es handelt sich um einen zweiteiligen Film und wie sie am Ende des ersten Teils und dann am Anfang des zweiten Teils eingesetzt wird und welche Wirkung sie auf Bruce Wayne und sogar auf Alfred hat, fand ich wirklich wahnsinnig toll, aber es ist dann auch relativ schnell wieder abgehakt und es kommt wieder der nächste, naja, wie soll ich sagen, Special Guest Appearance von Gotham City Standard Unterwelt. Und da wäre, glaube ich, tatsächlich weniger einfach mehr gewesen, wobei ich fairerweise auch nicht sagen kann, ob das nicht vielleicht in der Comicvorlage auch schon so war. Also der Film basiert ja auf einem Comic oder einem Graphic Novel aus den 90er Jahren und möglicherweise haben sich die Macher da auch nicht getraut, dann von dieser Vorgabe abzuweichen. Wie dem auch sei, egal, basierend ob auf Comic oder auf Film, der Handlung hätte es sehr viel besser getan, wenn man sich da auf das eigentliche Fleisch am Knochen beschränkt hätte.
Ja. Ja, das denke ich auch. Also mir gefällt, also zu Poison Ivy gebe ich dir recht. Und auch zu einem Scarecrow, weil ich finde, dass diese Figuren tatsächlich es schaffen, auch diese Noten von Tiefe auch geben. Also Poison Ivy stößt auch dieses erotische und Liebe-Thema an, das Batman mit Selina Kyle eigentlich hat. Scarecrow durch sein Angstgas lässt Bruce Wayne nochmal den Tod seiner Eltern durchleben. Und all diese Momente, die unglaublich viel Tiefe geben, die auch wirklich, wo man merkt, da hat der Regisseur auch Muße zu sagen, das mache ich jetzt mit Passion und da habe ich und das muss in den Film rein. Das fand ich eigentlich sehr schön. Und da hat man auch gemerkt, da guckten dann so wirklich wunderschöne, schneebedeckte Bergspitzen aus dem Nebelteppich hervor. Aber alles, was da drunter war, war dann leider wirklich ein sehr nerviger Joker,
ja,
der den es nicht gebraucht hätte. Auch und wenn es ihn gebraucht hätte, dann nicht in der Form. Ein Pinguin, der einfach nur dabei ist.
Ja.
Also, und ich finde, das gebührt auch diesem Charakter nicht, der eigentlich auch selber viel zu reichhaltig ist. Und wenn man den nicht gut verwenden kann, dann soll man es gleich lassen, anstatt ihn einfach als nur einen Schläger von vielen zu nehmen. Ich meine, das gebührt diesem Schurken nicht, finde ich. Solomon Grundy fand ich ganz okay, der hat irgendwie der hat funktioniert. Das war auch eine nette Geschichte, wie man da mit Verantwortung und mit oder die Frage danach gestellt hat, was ist eigentlich eine Bestie? Was macht Bestien aus? Und auch in Bezug auf Harvey Dent und Two-Face eine sehr interessante, ein sehr interessantes Gleichnis. Aber wie gesagt, es hadert dann daran, dass man von dieser eigentlichen Killergeschichte viel zu weit von den eigentlichen Fährten weggeht, die dann am Ende schon, teilweise ist es dann offensichtlich auch, dass man dann sieht, okay, warum verfolgt ihr jetzt den Joker, wenn ihr doch eigentlich wisst, er kann's gar nicht sein.
Ja.
Und das macht dann auch leider im Storytelling dann auch manchmal wenig Sinn. Und das ist schade, weil dieser Film, wie gesagt, eine Atmosphäre schafft und eigentlich eine Film-Noir-Stimmung, wo es wirklich reicht, dass Batman gemeinsam mit Gordon, gemeinsam mit Harvey Dent diesen Killer jagt.
Das würde vollkommen reichen und ich muss da auch nochmal den Kriminalisten raushängen lassen, leider. Okay. Denn ich finde die Auflösung am Schluss, wer der Killer ist, fand ich für mich sehr gelungen. Ich fand diese Szene, wo das enthüllt wird, wahnsinnig gut geschrieben. Die Motive sind komplett nachvollziehbar. Die Schmerzen, die dahinter stecken, sind mega interessant. Und deshalb fand ich das dann auch nochmal ernüchternd, wenn man sich mit diesen ganzen Umwegen beschäftigt hat. Am Schluss kommt dann diese Enthüllung, die wirklich passend ist und interessant ist. Und ich saß dann einfach da und habe gedacht so, meine Güte, was jetzt erzählt wird in diesen 3 Minuten, ist spannender, als was ich in der letzten halben Stunde gesehen habe oder so. Warum erzählt ihr mir das nicht, bitte? Und das fand ich halt schade. Zeitgleich muss man auch sagen, der Film hat eben neben seiner wirklich tollen Optik auch noch andere Vorzüge. Also gerade Fans von diversen Kultserien werden ihre Freude dran haben, Titus Welliver zu hören, bekannt aus Bosch, oder Billy Burke zu hören, bekannt aus Revolutions. Oder Jensen Ackles natürlich, der 15 Jahre Dean Winchester in Supernatural gespielt hat und der auch als Dean Winchester in Supernatural immer mal wieder Witze gemacht hat im Sinne von I'm Batman, auch wegen seiner tiefen Stimme. Und ich persönlich habe mich auch immer gefragt, ne, wenn er nicht Supernatural gemacht hätte oder nicht so lange gemacht hätte, ob Warner nicht irgendwann gedacht hätte, vielleicht wäre er auch mal ein guter Kino-Batman oder so. Mhm. Aber deshalb bin ich eigentlich froh, dass er hier die Chance bekommt, endlich wirklich Batman zu sein. Zeitgleich muss ich auch sagen, und das schiebe ich jetzt einfach mal der Regie in die Schuhe, ich finde teilweise die Art und Weise, wie die Dialoge gesetzt sind und wie die gesprochen werden, finde ich nicht immer besonders flüssig. Also teilweise ist es auch ein bisschen gestellt und gerade auch so bei manchen One-Linern. Und ich finde, da hätten sie an manchen Momenten echt noch ein bisschen mehr fallen müssen.
Ja, vor allem besser abmischen. Also es gibt eine Sequenz, ich glaube, das ist tatsächlich mit der Anfang von Part 1, wo Alfred eingeführt wird und dann sind Bruce Wayne und Alfred zusammen in einem Salon, in einem Wohnzimmer und die Stimmen hören sich so an, als wären sie gar nicht in diesem Bild drin, also als wären sie drumherum, extradiegetisch nennt man das, und das ist dann schade, weil man dann das Gefühl bekommt, oh, diese Stimme ist jetzt wie ein Erzähler, der hier drüber spricht, und das ist gar nicht mit dabei. Andererseits, wie gesagt, ist diese Soundkulisse an manchen anderen Stellen famos und hört sich wunderbar, und dann sind auch die Dialoge wunderbar abgemischt und passen vollkommen in dieses Soundteppich rein. Nur manchmal, wie gesagt, gibt's da so ein bisschen, da sind die Löcher im Käse. Und das tut mir dann leid an der Stelle, weil ich meine, dass der Film auch insgesamt ein unglaublich großes Potenzial hat und er wirklich auch uns gute Handlungsstränge angibt und aus reicht auf einem Silbertablett, aber du hast vollkommen recht. Hätten sie es mal dabei belassen, hätten sie vielleicht mal wirklich gesagt, okay, wir machen mal keinen Joker, wir machen mal keinen Pinguin, also, dass sie gucken, dass sie mit anderen Charakteren, und wie gesagt, das Batman-Universum ist unglaublich reichhaltig.
Ja.
Und es reicht schon, wenn man an Schurken, Two-Face, die Falcone-Familie hat, die ja auch Schurken sind.
Und dann noch Poison Ivy obendrauf. Und ich meine, und dann Ivy und spätestens Scarecrow, mit Scarecrow wäre es halt voll gewesen. Ne? Also.
Ja, oder auch dem Calendar-Man, der auch eine coole Rolle hat, der so ein bisschen einen auf Hannibal Lecter macht, wie in Roter Drache.
Ja, oder er ist Glasscheibe sitzt. Er ist auch ein wirklich guter Hinweisgeber, finde ich. Also er greift nicht zu sehr in die Handlung ein. Irgendwie.
Ja, aber er ist trotzdem auch, also ihn hätte ich vermisst. Also er macht zum Beispiel Sinn in dieser Handlung. Und er ist auch wirklich ein Charakter, den man auch im Begriff dieser Handlung auch erwartet. Und das hat davon hätte ich gerne mehr gesehen.
Ja.
Ich hätte auch gerne mehr von den Schurken um eine Poison Ivy, wie du schon sagst. Ich hätte auch gerne noch was von Scarecrow gesehen. Und da muss ich auch sagen, gefiel mir das Arkham Asylum nicht wirklich, weil es wirklich so eine Art von, ja, Hochsicherheitsgefängnis von außen, aber innen drin vollkommen korrupt und jeder kann machen, was er will. Und die Leute brechen nacheinander aus und werden befreit und dann sind's und dann bringt Batman sie wieder rein und dann werden sie wieder befreit. Also es
kommt
ist
mir
so
irgendwie vor, als würde das in der Schweiz stehen oder so. Nee. Schweizer Gefängnisse waren früher notorisch dafür, dass es sehr viele Ausbrüche gab.
Maybe.
Aber
interessant
was
dazu ist, dass die Monatsbeschreibungen vom Calendar Man auf Deutsch waren und nicht auf Englisch.
Ah, ja.
Da stand sogar Jänner. Stand da sogar, wie in Österreich.
Österreichisch. Na gut, die haben gerade ihre eigene Aufarbeitungsarbeit, die sie leisten müssen. Was ich richtig toll fand bei Wayne Manor, ist halt auch der arme Alfred wartet jedes Jahr ganz sehnsüchtig mit einer Schüssel voller Schokoriegel darauf, dass sich doch vielleicht ein Kind mit seinen Eltern mal zusammentraut, den langen, geschwungenen Weg zu Wayne Manor heraufzugehen. Die Eisentore sind auf. Und er will doch nur, dass jemand anklopft und ruft Trick or Treat, aber es passiert nie, weil dieses Manor anscheinend wirklich genau so düster ist innerhalb dieser Welt, wie es uns präsentiert wird und sich keiner dahin traut. Und das war auch noch so ein Detail. Das fand ich richtig toll. Das hat mir irgendwie imponiert. Das fand ich super.
Aber wir lassen den Alfred, oder ihr lasst den lieben Alfred hoffentlich nicht warten und klopft an seine Tür an. Und Ralf, du kannst uns gerne sagen, wo ist denn diese Tür?
Die ist bei Prime Video, allerdings nicht inklusive, man muss es sich ausleihen. Beide Teile sind leider nirgends inklusive dabei, bei keinem Streaming-Dienst, aber ausleihbar bei fast allen. Und eben, ich habe es bei Prime Video ausgeliehen. Du hast es bei Apple, ne, ausgeliehen und du konntest dort in 4K ausleihen.
Genau, also die haben nochmal die Option mit 4K und diesem Dolby Vision, was ich wirklich cool fand, weil es eben diese Soundkulisse gab. Ist auch, nimmt sich auch vom Preis her nichts, also es war auch in echt nicht teurer als Amazon. Ich glaube, das Ausleihen kostet schon 5 Euro, ja, aber es gibt bestimmt Angebote, da habe ich es auch mal gesehen. Manchmal hat Amazon solche Angebote, wo sie dann das Ausleihen billiger machen. Ich glaube, da war dieser Film Tatsache auch schon mal drin. Also man wird den auf jeden Fall finden und ich finde, es lohnt sich auch, da mal wieder in ein, allein schon wegen der Bilder, allein wegen dieser Bilder, wieder in ein Batman-Universum eintauchen zu können. Wegen der Musik alleine von Michael Gatt, die auch wirklich unglaublich atmosphärisch, unglaublich
stimmig. Die fand ich auch wirklich gut, ja. Oder auch halt schon von Anfang an, wie, ich mag ja auch gute Vorspäne, ich fand den Vorspann wahnsinnig schön,
ja,
so die weiße Linie, das Batman-Logo kreiert und so. Also, ja, kann man nichts sagen. Und ich meine, wenn man keine 10 Euro für das Ausleihen ausgeben will, dann kann man vielleicht 12 Euro ausgeben und hat dann gleich die richtige Blu-ray zu Hause. Das ist vielleicht auch nicht so verkehrt.
Lohnt sich möglicherweise. Dazu sei gesagt, es kommt in nächstem Jahr kommt nochmal ein Boxset raus, auch auf 4K tatsächlich, auf 4K Blu-ray mit beiden Teilen in einer Box. So muss man nicht, so kann man noch ein bisschen warten. Auf jeden Fall finde ich für Halloween echt ein Film, der mir gefallen hat und wo ich sage, das das passt. Also es passt auch mit dieser gewissen Halloween-Ästhetik.
Das passt
aber wirklich. Aber du hast schon recht, am Ende stehen wir als Zuschauer eher wie ein Alfred da und warten darauf, dass irgendwas, dass endlich dieses besondere Kind kommt und mit all den Möglichkeiten, dass es hat, uns einen sonderbaren oder einen etwas wunderbareren Film schenkt, als uns dieses Wayne Manor schenkt, was uns Kulisse bildet, aber leider so viel Einsamkeit ausstrahlt wie der dunkle Ritter in seinen dunkelsten Tagen.
Ja, dem ist leider so. Dennoch strahlt er nicht so viel Dunkelheit aus wie die kleine Ortschaft Home im US-Bundesstaat Pennsylvania, wohin wir uns jetzt begeben. Denn wir sprechen über eine der bekanntesten und vielleicht auch gefürchtetsten Folgen der Erfolgsserie Akte X aus den 90er Jahren. Ich muss vielleicht kurz zur Einführung doch noch ein paar Worte über die Serie selbst verlieren, weil ich glaube nicht, dass man heutzutage noch davon ausgehen kann, dass jeder weiß, worum es geht. Ich meine, ich bin ein Kind der 90er. Ich bin wirklich mit Mulder und Scully aufgewachsen und zu meiner Schulzeit kam eigentlich niemand an Akte X vorbei. Und Akte X erzählt, also es lief 9 Staffeln lang von 93 bis 2001 und es erzählt die Geschichte von 2 FBI-Agenten, von Fox Mulder und Dana Scully, die gemeinsam übernatürlichen und ungewöhnlichen Phänomenen auf der Spur sind und dafür eigentlich im FBI quasi verlacht und geächtet werden. Sie haben auch nur so ein kleines Kellerbüro neben der Kopiermaschine und spüren Phänomene nach wie UFOs oder Besessenheit von Geistern oder auch ganz abgefahrene Sachen wie Supersoldaten und sowas. Letztendlich ist Fox Mulder jemand, der an übernatürliche Phänomene glaubt, an Außerirdische. Seine Schwester ist von Außerirdischen entführt worden, als er ein Teenager war. Dana Scully ist ausgebildete Ärztin, sie ist Wissenschaftlerin und glaubt nicht an diesen ganzen Mumpitz und versucht dann auch immer, Fox Mulders Theorien mit rationaler Logik zu widerlegen. Beide ikonisch, kann man schon sagen, gespielt von David Duchovny und Gillian Anderson. Und zu Beginn der 4. Staffel, als sich Akte X gerade wirklich so seinen Kultstatus weltweit zementiert hatte, kam diese Folge Home, die in Deutschland den drastischen Titel Blutschande hatte. Und wie der Titel bereits andeutet, ist es eine wirklich unüblich düstere und brutale Folge, selbst für Akte X, was immer sehr düster und stimmungsvoll war, aber halt wirklich mehr so auf einem psychologischen Thriller-Level und auf einem ja, düster gefilmt Level, aber die Folge ist halt auch inhaltlich wirklich abgrundtief düster. Und als sie in Deutschland ein Jahr später ausgestrahlt werden sollte, hat sich ProSieben lange davor gedrückt, kann man schon sagen. Also die 4. Staffel begann und diese Folge war nirgends zu sehen. Und irgendwann Monate später lief sie dann aber auch nicht um 20.15 Uhr, sondern um 22 Uhr. Und sie war massiv gekürzt. Unter anderem war auch der Anfang gekürzt. Diese Folge beginnt in einem düsteren Farmhaus in einer Gewitternacht. Es regnet in Strömen und es blitzt ständig. In diesem Haus in der Dunkelheit liegt eine schreiende Frau, die offensichtlich ein Kind zur Welt bringt. 3 entstellte Männer stehen um sie herum, helfen bei der Geburt. Das Kind ist offensichtlich totgeboren. Die 3 Männer bringen es auf die Wiese vor dem Farmhaus und vergraben es dort. Dort wird es dann vermutlich Tage später von spielenden Kindern beim Baseballspiel entdeckt und das ruft dann das FBI auf den Plan und Mulder und Scully fahren in diese kleine Stadt Home, wo eigentlich fast nie großartige Verbrechen passieren, wo das Sheriff's Office nicht mal eine gescheite Leichenhalle hat, so muss Scully den Körper des toten Babys auf der Toilette untersuchen und stellt dabei schon fest, oha, das Kind hat zahlreiche Fehlbildungen, die eigentlich nur durch generationenlang Inzest erklärt werden können. Und schließlich erfahren die beiden halt auch vom örtlichen Sheriff, ja, okay, in diesem Farmhaus, da lebt die Familie Peacock, aber die sind zwar seltsam, aber die sind eigentlich harmlos und die machen halt alles alleine, zwinker, zwinker. Also auch implizit, vielleicht pflanzen sie sich auch alleine fort. Aber man sollte sie vielleicht lieber in Ruhe lassen, das sind halt Eigenbrötler, aber die haben damit sicher nichts zu tun. Mulder und Scully können natürlich nicht einfach diesen Fall in Ruhe lassen und je näher sie der Familie Peacock kommen, desto mehr beginnen diese 3 Peacock-Brüder auszuticken und versuchen sich und ihre Familie zu schützen und schließlich kommt es zwischen dieser Familie und Mulder und Scully zu einem sehr dramatischen Showdown.
Was mir gerade nochmal so einfällt, ist, dass diese Serie eigentlich eine Form von Brutalität hat, die eher in die Richtung, also die eher krankhaft ist oder die uns eher brutal erscheinen lässt, weil sie in irgendeiner Weise auch gerechtfertigt ist. Also das Problem oder das Interessante, das ist nicht das Problem, sondern das Interessante an diesem psychologischen Problem, was, glaube ich, hier Mulder und Scully haben bei diesen incestuösen Menschen, ist deren eigene Rechtfertigung. Also interessant ist ja, dass diese Familie zuerst ja auch geduldet wird von den Leuten in dem Ort. Also jeder kann diese wirklich missgestalteten Leute sehen, wie sie auf ihrem Anwesen was machen, aber sie haben halt alle Angst vor denen und sagen, okay, die lassen wir mal lieber bei denen, sonst passiert uns was. Aber trotzdem agiert die Polizei dagegen nicht. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass eigentlich nichts passiert mit den Leuten in Home und dass es da eigentlich sicher ist. Und es ist jetzt aber erst nicht mehr sicher, seitdem Mulder und Scully ihre Nase da reinstecken.
Tatsächlich, ja, ja.
Und es mischt diesen Laden auf, es mischt dieses amerikanische Kleinbürgertum auf, was sich da so angesammelt hat. Und ich glaube auch teilweise eine Form von, ja, wie man immer so sagt, Sweet Home Alabama.
Ja,
und
total.
So.
Es ist eine Karikatur des amerikanischen Traums letztendlich. Also man hat die beschauliche Farm, unsere kleine Farm, ne? Man hat den Ort mit dem netten Sheriff und der noch netteren Ehefrau, die sich so sicher fühlen, dass sie nicht mal ihre Türe nachts abschließen, was letztendlich ihr Verhängnis sein wird. Und genau, man hat so dieses, ja, hier ist 200 Jahre lang nichts passiert, also warum soll jetzt was passiert sein? Und auch eine Form von Abgelegenheit, die man sich in der heutigen Zeit nur 20 Jahre oder 25 Jahre später gar nicht mehr vorstellen kann.
Ja, also auch der Sheriff sagt ja schon, hier ist, ich kenne mein Örtchen und ich will, dass mein Örtchen so bleibt, wie es ist und hier geht niemand weg und hier war schon alles in Ordnung. Und tatsächlich glaubt man das auch, dass da alles in Ordnung war. Und das moralische Problem an der Stelle ist, diese Familie treibt zwar ihren Inzest und diese Familie sieht auch wirklich aus wie Figuren aus Neil Marshalls The Descent. Aber es passiert ja nichts zum Ersten. Also sie töten ja, wenn auch er, oder ich mache jetzt ganz kontrovers jetzt mal
hau raus
gesagt.
Es ist ja auch eine sehr kontroverse Folge.
Ja, naja, sie begraben ein für sie totgeglaubtes Kind, was dann gefunden wird, wo es dann heißt, okay, das wurde begraben, aber und es ist an diesem Ding, also ist an, wurde doch nicht tot begraben, so
genau,
Punkt.
Genau, eben weil Scully feststellt bei der ersten Autopsie, okay, das Kind hat Erde eingeatmet, das heißt, es hat noch gelebt, als es begraben wurde.
Genau, und dann ergibt sich erst, dass sie auf diese Familie losgehen. Und du hast aber richtig gesagt, im Grunde ihres Verteidigungsmechanismus beginnt diese Familie erst auszuticken.
Ja.
Davor war ja alles in Ordnung. Also die moralische Frage an der Stelle ist, die wir auch gerne unbeantwortet lassen können, oder die Moral von der Geschichte, sei nicht böse zu kranken Menschen nicht.
sagen wir mal so, also ich finde es eigentlich noch interessanter, wenn man halt bedenkt, also die Familie Peacock mit ihrer eigenbrötlerisch ist auch schon wieder zu harmlos, aber eben mit ihrer eigenen abgeschotteten Existenz sind ja auch irgendwie ein bisschen eine Verkörperung von einem amerikanischen Ideal, nämlich ich will meine Freiheit, ich will meine Ruhe. Also so dieses republikanische Ideal von ich will keine Vorschriften, ich will einfach nur mein Leben leben auf dem Stück Land, das mir gehört und so wenig beeinträchtigt werden von der Regierung wie möglich. Und Mulder und Scully verkörpern natürlich auch das wortwörtlich, das Federal Government, das da eindringt und das den Laden auf den Kopf stellt. Und wie sie dann eben im Lauf der Folge auch feststellen, gibt es da tatsächlich das von mir schon angesprochene Monster unter dem Bett, nämlich in der Gestalt von Mrs. Peacock, von der Mutter dieser drei Jungs, dieser drei Söhne, gleichzeitig auch die Mutter eben des Babys, das begraben wurde. Vermutlich ist einer ihrer Söhne der Vater des begrabenen Kindes. Und trotz dieser ganzen abgrundtief schrägen Begegnung, die hier stattfindet, und trotz dieser ganzen furchtbaren Grusel-Horror-Momente, die eben in der deutschen Fassung teilweise auch zensiert wurden, glaube ich, dass die meisten Zuschauer nichts mehr verstört hat als das Bild von Mrs. Peacock unter dem Bett, die mit offenen, besitzergreifenden Augen Anweisungen an ihre Söhne gibt. Ich glaube tatsächlich, das Monster unter dem Bett hier ist wahnsinnig noch viel gruseliger als alles andere, was wir sehen. Das ist meine These.
Ja, na, du hast ja, und ich würde dir da auch zustimmen, weil tatsächlich diese Figuren, oder wie gesagt, das moralische Problem an diesem Film ist ja, dass diese Figuren, auch wenn sie so verstümmelt sind, man ja irgendwann auch sagen kann, okay, das sind nun leider Gottes Produkte eines Inzests. Also es sind ja wirklich in dem Sinne keine Aliens oder Monster, die von Grund auf einen anderen Menschen gefährlich werdenden Tötungstrieb haben. Der kommt dann erst, aber sie werden ja erstmal bedroht. Also es ist ja im Grunde animalisch gesehen ein Verteidigungsmechanismus, den diese
oder sagen wir ein Preemptive Strike, der dann stattfindet, wenn sie losziehen und Gegner aus dem Weg räumen oder zukünftige Gegner aus dem Weg räumen.
Weiß ich, also es ist jetzt schwer, jetzt da in so eine Art von Entschuldigung dieser
Nein, das bösen hat ja nichts Menschen mit Entschuldigung zu tun. Es ist einfach eine Dynamik, die hier stattfindet. Und
ja, die ich finde, die psychologisch sehr schwierig ist, weil man eben sagen kann, okay, es gibt hier einen Mikrokosmos, den sich diese Familie ja angeeignet hat, der inzestuös ist und das ist was, wo ich auch sage, also um Gottes Willen. Und da wird es natürlich kontrovers diskutiert. Und es ist ein Tabuthema. Aber das ist tatsächlich, wie du schon richtig sagst, in Amerika, deswegen gibt's ja auch, oder in diesen Südstaaten, deswegen gibt's ja auch diese teilweise ja bösen Witze, die man da so manchmal
macht. Es ist eben komplett drüber. Alles ist, es ist wie eine komplett überzogene, abgrundtief düstere Karikatur von allem Schrägen, was Amerika herzugeben hat, tatsächlich. Und da ist es natürlich einerseits wohltuend, Mulder und Scully so als nüchternen Gegenpart zu haben. Andererseits weiß ich noch, wie ich diese Folge gesehen habe als Teenager und auch nicht so richtig wusste, was ich damit anfangen soll, denn es war eben für X-Files-Verhältnisse schon extrem brutal und sehr düster und halt, glaube ich, wirklich auch die brutalste Folge der gesamten Serie. Und soweit ich weiß, hat das US-Network Fox, wo die Folge ihre Uraufführung hatte am 11. Oktober 1996, die Folge danach auch nicht wiederholt. Und das war auch die erste, die quasi mit so einem Warnlabel, also es kam ein Warnlabel, bevor sie ausgestrahlt wurde, dass es nichts für Kinder ist. Und es ist auch wirklich nichts für Kinder. aber gleichzeitig rückblickend muss man auch sagen, meine Güte, dass sie sich das getraut haben. Und man muss in diese Zeit zurückgehen. Es gab keine HBO-Serien, es gab keinen Streaming-Anbieter, es gab keine Hochglanz-Glossy-Kabel-Serien. Es gab die großen Networks und die wöchentlichen Serien mit 20 bis 25 Folgen oder teilweise sogar 30 Folgen pro Staffel. Und dass man sich innerhalb dieses strengen Korsetts so viel getraut hat, das ist definitiv ein Markenzeichen von Akte X. Und das ist auch ein Grund, warum diese Serie so eingeschlagen hat in den 90ern. Und diese Folge verkörpert das.
Ich muss auch sagen, auch cineastisch macht diese Folge unglaublich Spaß. Also die Lichtsetzung und auch die Soundkulisse, also alleine wie der Anfang schon ist, wie wir langsam dieses Haus sehen, dieses alte Farmhaus in der Gewitternacht, und dann hören wir schon diese stöhnenden Schreie von dieser Frau und denken uns um Gottes Willen, und dann haben wir wirklich in dieser mit gedimmtem Licht in einer Atmosphäre voller Blut alles, wie dann diese Geburt da vollzogen wird von diesen missgestalteten Männern. Das ist schon was anderes. Das steht außer Frage.
Ja, im Zuge dessen muss ich auch wirklich ein Loblied auf Kim Manners, den Regisseur dieser Folge, singen, der seit der zweiten Staffel bis zum Ende der Serie durchgängig immer wieder inszeniert hat, der wirklich spektakuläre Folgen in dieser Serie gemacht hat, der später auch bei den ersten 3 Jahren von Supernatural der führende Regisseur war. Da wären wir wieder mit Jensen Ackles verbunden. Und ich glaube schon, dass so Leute wie Kim Manners, die halt eben in diesem Serienalltag drin sind, wo man mal eine Cop-Show macht, mal eine Arbeitsplatz-Show und dann eine Soap, und dann ist man auf einmal in der Position, man kriegt dieses Skript und es ist dieses wunderbare Horrorskript und man kann endlich mal seine Muskeln spielen lassen, und dann hat man auch noch Produzenten, die sagen, ja, mach, überrasch uns. Und das, diesen Spielplatz geboten zu bekommen, das ist auch etwas, was Akte X ausgezeichnet hat und eben Kim Manners fantastischer Regisseur.
Und da, also da geht's mir ähnlich. Also dass man in solchen Network-Serien teilweise noch das Gefühl hat, da wird doch Innovation betrieben. Also es ist eben nicht so eine durch und durch geleckte Serie, sage ich jetzt mal, wie die heutigen Netflix-Sachen, die ja wirklich hintereinander Content-Feuerwerk sind teilweise, sondern also auch verglichen mit den anderen Akte X-Folgen, die ich gesehen habe, auch wirklich, wo jede Folge so ihr eigenes hat. Das
ja,
macht
unbedingt
auch Spaß. Oder Serien wie zum Beispiel Hannibal, Gotham, auch in Bezug auf unsere Batman-Kritik von vorhin. Auch da gibt es zum Beispiel Folgen von Serienhauptdarstellerinnen und Hauptdarstellern, die gesagt haben, jetzt übernehme ich mal den Regiestuhl.
Ja.
Und die sind teilweise sogar besser als die von den regulären
Regisseuren. Gibt's bei Akte X auch. Also es gibt Folgen, die von David Duchovny und Gillian Anderson geschrieben und inszeniert wurden. Und die waren immer interessant. Also und tatsächlich mag ich auch so dieses Unperfekte, das zwischendrin auch mal eine Folge ist. Die ist dann halt mal wieder nicht so gut und so. Ne?
Ja.
Aber wirklich nochmal sich zu verdeutlichen, was diese Leute geleistet haben. 24 Wochen hintereinander, Jahr für Jahr. Also da muss man gerade rückblicken. Auch mit viel niedrigerem Budget als die heutigen Streaming-Serien,
ja.
Da muss man echt einfach nur den Hut davor ziehen.
Finde ich auch. Und das, was draus wird, ist nun wirklich echt eine gut gelungene Folge. Visuell, ich habe auf der Handlungsebene Sachen, die ich monieren muss, ähnlich wie bei Batman. Und zwar zum einen ist dieses moralische Problem im Raum, was ich schwierig finde, weil ich finde, okay, hätte man alles so gelassen, wie es wäre, hätte dieser Polizeichef einfach nicht Mulder und Scully angerufen, hätte man, glaube ich, viel Übel verhindern können und wäre vielleicht diese Form von Diskurs nicht aufgekommen, der aber auch nicht abgeschlossen wird. Und das ist dann im Endeffekt das Problem, was es oder das Problem, was dann das moralische Problem erst zu einem moralischen Problem macht. Und zwar wird diese Folge nicht richtig beendet. Also tatsächlich ist es so, dass am Ende dieses Films, dass ich sag mal, dass das Böse nicht allzu vollkommen besiegt ist, sondern wir gehen eher in ein unbefriedigendes oder in ein offenes Ende,
ja.
Was dann uns nicht Mulder und Scully zeigt, wie sie in den Sonnenuntergang fahren, sondern eher das Böse, wie es in die Nacht fährt. Und das finde ich schwierig, weil ich meine, dass auch hier wieder ein Problem, also mit dieser moralischen Frage, die hier aufgeworfen wird, die eine interessante Frage ist, also Inzest etc. oder auch, wie du schon sagst, der amerikanische Albtraum, dass das uns angeboten wird, es, wie ich finde, auch nicht genügend differenziert betrachtet wird in dieser Serie.
Sicher,
also es wird eher...
Sicher.
Es wird eher, also klar, sie haben auch nur 45 Minuten, was sollen sie machen? Aber dafür, dass es so ein Riesenthema ist, wird eher Atmosphäre gemacht und wird eher mit Grusel gearbeitet, anstatt dieses moralische Problem irgendwie in irgendeiner Weise auseinanderzunehmen, um es dann noch nicht mal abschließend zu klären, fand ich dann wirklich teilweise schwach, weil ich meine, okay, ihr gebt mir hier sowas Großes, jetzt müsst ihr mir aber auch irgendwas zurückgeben, dass ich irgendwie damit arbeiten kann. Und das habe ich tatsächlich auch in den anderen Akte X-Folgen gesehen, dass dann irgendwie, ich erinnere mich an eine Folge mit irgendeinem Fledermausmann.
Oh Gott, ja, ja.
In Bezug auf Batman, aber das ist eine Folge.
Das war, glaube ich, schon relativ spät, so 8. Staffel oder so.
Ich glaube, ja. Und da ist es dann irgendwie so, dass dann dieses Viech ja dann auch irgendwie überlebt und das und dann wird aber in den nächsten Folgen gar nicht drüber gesprochen und
ja.
Mein Problem ist dann diese Welt, in der seit 8 Staffeln ja wirklich Folge für Folge nur kranker Scheiß abläuft, die muss ja irgendwas, das Fass muss ja überlaufen irgendwann und es ist interessant, dass da halt in keiner Folge, oder ich kenne vielleicht nicht alle, also ich kann mich auch jetzt aus dem Fenster lehnen, aber ich habe das Gefühl, dass all das, was davor passiert ist, überhaupt nicht mehr Thema ist und man im Grunde so vielen bösen Tieren und Menschen und Phänomenen hinterherjagen müsste, man sich aber dann doch Woche für Woche um ein Phänomen kümmert, was man dann am Ende ja dann doch nicht klärt eigentlich. Und das ist schade.
Also du bist da etwas auf der Spur, was Akte X zuerst ausgezeichnet hat und dann später, glaube ich, zu ihrem Verhängnis wurde, zum Verhängnis der Serie. Denn als die Serie anfing, war das neu. Und das war anders und das war cool, dass es so düster war, dass es kein Happy End gab und dass man am Schluss immer mit einem unguten Gefühl zurückgelassen wurde. Mhm. Aber dieses ungute Gefühl wurde dann eben irgendwann auch zum Selbstzweck. Und genauso wie es den Autoren irgendwann diese riesige Verschwörungsstoryline komplett entglitten ist, die sie nie ordentlich zu Ende gebracht haben, oder halt wirklich mal wirklich gut strukturiert aufgebaut haben, muss man halt sagen, letztendlich ging es den Autoren halt doch mehr einfach nur um den, wie du sagst, kranken Scheiß, den man an die Wand wirft und den so atmosphärisch wie möglich aufbereitet. Und sie haben aber tatsächlich eben auch so dieses übergreifende Storytelling, was Figuren betrifft und was eben nicht so Verschwörungsgeflechte betrifft und so, das wirklich konsequent zu machen und dann halt sie auch wirklich mal innehalten zu lassen und dann auch nochmal nach 3 Folgen zu sagen so, oh, das in Home, das war schon heftig, was meinst du, irgendwie oder so. Das wurde ihnen irgendwann auch zum Verhängnis, weil sie dann gedacht haben, na, je kranker der Scheiß, desto besser, und irgendwann ist die Serie dann eskaliert zu so einer Art B-Film oder C-Film Ästhetik, wo man sich überhaupt nicht mehr um das in sich geschlossene gescheit gekümmert hat und auch nicht realisiert hat, dass die beste Zeit schon überschritten war. Und das heißt, zu dem Zeitpunkt war es halt noch cool und es war anders, aber irgendwann wurde es fast schon eine Karikatur von sich selbst, leider. Denn das ist, denn so gern ich X-Files habe, vor allem die ersten 5 Staffeln, das ist einfach auch eine Serie, die nicht gewusst hat, wann es Zeit ist, aufzuhören.
Anders als bei uns.
Das kann man so sagen. Aber zuerst.
Richtig.
Home alias Blutschande aus der 4. Akte X-Staffel kann man sich bei Disney Plus angucken, man kann sich bei TV Now angucken, wenn man Premium-Kunde ist, oder man kann die Folgen natürlich einzeln ausleihen bei Prime Video oder bei Google Play und so weiter. Also ist wirklich, X-Files ist sehr, sehr breit verfügbar und inzwischen sind auch die Blu-Rays und DVDs nicht mehr besonders teuer. Ja.
Sehr ans Herz zu legen, sehr zu empfehlen, diese Folge wie auch die Serie, bis zu einem gewissen Punkt, sage ich mal.
Ja, die ersten 5 Staffeln kann man sehr gut machen.
Das werde ich mir auch antun und werde sie mir angucken, sehr, sehr gerne. Ich habe Lust drauf bekommen durch diese Folge, muss ich ehrlich sagen. Und gehe jetzt mit einem breit gefüllten Korb von Süßigkeiten wieder nach Hause und werde die erstmal alle in mich reinstopfen, um dann beruhigt in die ruhige Nacht zu gehen, hoffentlich ohne einem Monster unter meinem Bett.
Ja, wir hoffen mal, dass da keins sein wird, aber garantieren kann ich dafür natürlich nicht. Mm. Wofür ich aber garantieren kann, ist, wir haben gesagt, ne, das ist unser Schwanengesang, so ein bisschen, die 25. Folge, aber wir haben überlegt, was können wir noch machen. Und ihr werdet es nicht für möglich halten, aber Weihnachten steht vor der Tür.
Unbedingt. Und die Spekulatius sind schon gekauft.
Ja, und die Plätzchenformen ebenfalls. Und deshalb, zu jedem gescheiten Weihnachtsfest gehört für mich ein Weihnachtskalender.
Mhm. Terminor.
Das heißt nicht, dass wir jetzt noch 24 Folgen machen werden. Aber wir haben uns was anderes gedacht.
Wir haben uns zusammengesetzt und haben gesagt, selbst wenn das hier heute das letzte Abendmahl sein soll, wir haben noch ein paar Pfeile im Göcher. Und tatsächlich meinen wir möchten euch im Dezember 5 Spezialfolgen geben, wo wir nochmal unsere besten Ideen, die wir so hatten, nochmal so ein bisschen aus dem Köcher ziehen und mal schön mit unseren Pfeilen auf euch draufschießen, wenn ich jetzt diese Metapher mal so ausführen
duckt
darf.
Duckt euch.
Genau, duckt euch. Und haben da sehr Lust drauf, weil es, glaube ich, sehr außergewöhnliche, sehr spannende.
Es sind allesamt Ideen, über die wir schon seit Monaten gesprochen hatten. Und wir haben gedacht, okay, wir können nicht gehen, bevor wir nicht unsere Lieblingsideen umgesetzt haben. Und so kam das.
Genau. Und so kam das. Und das möchten wir gerne in einen kleinen wöchentlichen Kalender bis zum Jahresende machen. Und deswegen mag das hier zwar die letzte reguläre Folge sein, aber ihr bekommt von uns noch vom 2. bis zum 30. Dezember 5 Spezialfolgen hinterhergeworfen. Als ein kleines Abschiedsgeschenk, als ein Dankeschön an euch, dass ihr uns zugehört habt, dass ihr uns unterstützt habt, diesen Podcast, und uns treu geblieben seid. Und das möchten wir euch zurückgeben und hoffen, dass wir das genauso fulminant tun wie die letzten Speziale, die wir so hatten.
Weil mit denen hatten wir wirklich großen Spaß, egal ob es das Queer-Special war oder das Olympia-Special, das ich alleine wegen unserem Chariots of Fire-Foto in wahnsinnig guter Erinnerung habe. Aber eben, bevor ich jetzt die große Abschiedsrede halte, die spare ich mir dann für die wirkliche allerletzte Folge.
Das denke ich auch.
Und sag erstmal danke fürs Zuhören, so wie immer. Habt eine wunderbare Halloween-Nacht gerne mit unseren Tipps. Oder mit anderen unheimlichen Sachen. Schreibt uns gerne bei Instagram. Da sind wir noch immer mal gucken unterstrich Filmpodcast. Schreibt uns gerne, was für euch so die beste Halloween-Unterhaltung ist.
Mit diesen Worten stülpe ich mein Geisterkostüm über und sage, bleibt bunt.
Oh, so wonderful, my love.